unter sich gestellt hat, unter jetzt die europäischen Menschen.
Dazu kam der Aspekt der Sexualisierung. Muss man immer so ein bisschen sich vorstellen, dass in einer Zeit, wo hier ja, also in Europa, bedeckte Prüderie herrschte, diese Fremden in aller Regel eben halt halbnackt oder wenig bekleidet, ungeniert betrachtet werden konnten, mit der Rechtfertigung, dass das ja das Natürliche für diese Menschen sei.
Kritik kommt vor 95 Jahren, im Juni 1931, nur von links außen, von den Kommunisten. Für sie ist das Spektakel
ein Menschenzoo, eine Rassenschau.
Konrad Adenauer dagegen, Kölns Oberbürgermeister, verteidigt die Völkerschau als nationale Eigenwerbung. Er ist Vizepräsident der Deutschen Kolonialgesellschaft.
Wir müssen für unser Volk mehr Raum haben und darum Kolonien. Das Deutsche Reich muss unbedingt den Erwerb von Kolonien anstreben.
Konrad Adenauer war ein überzeugter Kolonialpropagandist.
So Marianne Bechhaus-Gerst, Professorin an der Universität Köln.
Er war der Ansicht, dass Deutschland unbedingt wieder Kolonien haben müsse, also die alten Kolonien auch zurückgewinnen müsse, weil Deutschland sonst entwicklungsmäßig ins Hintertreffen geraten würde gegenüber den anderen europäischen Kolonialmächten. Und weil er der Ansicht war, dass eine Nation ohne Kolonien eine Nation zweiter Klasse wäre.
Zurückgewinnen will Adenauer Kamerun, Togo, Deutsch-Ostafrika, Deutsch-Südwestafrika sowie Inseln im Westpazifik und in Mikronesien. Bis 1918, bis zur Niederlage im Ersten Weltkrieg, ist Deutschland nach England und Frankreich vom Landbesitz her die drittgrößte Kolonialmacht.
Die als wilde oder Barbaren konstruierten Menschen auszustellen, war durchaus für diese Rückgewinnungsbewegung wichtig zu zeigen. Also dass es da immer noch diese Menschen gibt, denen man die Zivilisation bringen sollte oder müsse.
Ein sogenannter Impresario, heute würde man sagen Tourmanager, hat die 35 Neukaledonier in ihrer Heimat angeworben. Eigentlich sollen sie in Vincennes bei Paris auftreten. Doch die dort zeitgleich stattfindende riesige internationale Kolonialausstellung ist überbucht. Also weicht die Truppe nach Deutschland aus, erst nach Leipzig, dann nach Köln. Sogar die Tierwelt staunt, wie der Reporter des Lokalanzeigers schreibt.
Nun müssen die Seelöwen durch das Gitter ihres Wasserkäfigs zuschauen, wie die Insulaner nicht minder durch das Wasser gleiten. Und sie brüllen dann vor Neid. Dem einen braunen Burschen macht es einen Heidenspaß, Münzen, die das Publikum hinunterwirft, heraufzuholen. Bescheiden bringt er sie wieder, aber er darf sie natürlich behalten.
Es wurden, das muss man tatsächlich sagen, reguläre Arbeitsverträge aufgesetzt, in denen festgelegt wurde, was die DarstellerInnen zu leisten hatten, wie oft sie aufzutreten und was sie da zu tun hatten und was sie dafür als Gegenleistung zu erwarten hatten.
Neben den zugeworfenen Trinkgeldern bekommen die Schausteller für einen Monat 22 Reichsmark Gage. Essen und Unterbringung werden gestellt. Auch am Verkauf von Postkarten, Bastschuhen und Waffen verdienen sie in Köln mit. Der Grusel über die Menschenfresser ist allerdings schnell verflogen.
Sie sind ganz zahm,
urteilt der Reporter des Ohligser Anzeigers. Aber er will mehr wissen und sucht das Gespräch.
In kaum 5 Minuten war der Kannibalenchef zur Stelle. Und jetzt begann eine lebhafte Unterhaltung im schönsten Französisch, das sie in ihrer Missionsschule auf ihrer Inselheimat Neukaledonien erlernt hatten. Sie sind alle Protestanten, bis auf einen, nämlich dem mit dem Christenkreuz am Halskettchen. Dieser sei Katholik.
Und ihr angeblicher Appetit auf Menschenfleisch?
Wir essen dasselbe, was Sie essen, sagten sie. Reis, Früchte, Tierfleisch. Was uns auch die aufgestellten Kochkessel über ihren Feldfeuern zu beweisen schien, die bereits liebliche Wohlgerüche verbreiteten.
Die 35 Neukaledonier versuchen in Köln ihre einheimische Kultur so gut es geht zu vertreten. Zwischenfälle wie bei anderen Völkerschauen sind nicht überliefert. Keine Todesfälle wegen Infektionskrankheiten, keine heimlichen Liebschaften mit Einheimischen. Nach außen hin geht es zivil zu. Im Lokalanzeiger heißt es,
Diese geschmeidigen, ursprünglichen Naturburschen brauchen sich nur zu geben, wie sie sind. Ihre Tänze sind Wege zu Kraft und Schönheit.
Highlights sind die beiden sogenannten Nachtfeste der Kannibalen. Die Neukaledonier führen da, beleuchtet von bengalischen Feuern, ihren Kriegstanz Pilu Pilu auf. Die erste Völkerschau seit dem verlorenen Weltkrieg ist, so der Zoodirektor,
eine gelungene Propagandaunternehmung für die Institution Zoo.
Auch dank Presse und Radio, die kräftig die Werbetrommel rühren. Die durch die Weltwirtschaftskrise und die Massenarbeitslosigkeit bedrohte Existenz des Kölner Tiergartens ist weiter gesichert. Am besten Tag kommen 27.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.
Drei Frauen sind unter der Gruppe. Die eine ist noch jung und nähert sich am ehesten den europäischen Begriffen der Schönheit. Sie tanzen mit, sonst sitzen sie im Hintergrund.
Was die Schaustellerinnen und Schausteller empfinden, ist nicht überliefert. Dem Publikum aber gefällt das Spektakel offenbar. 4 Wochen lang tummelt es sich bei idealem Sommerwetter im Zoo.
Ich weiß nicht, was in ihren Köpfen so los war, aber die hätten vielleicht mehr nachdenken können, was das für die Menschen, die da ausgestellt werden, überhaupt heißt und bedeutet und was die da durchmachen müssen, ist ja schon sehr krass.
Sophia Rosario, Schülerin der Geschichts- und Politikwerkstatt am Ursulinen-Gymnasium.
Ich denke, diese Völker schon haben schon damals sehr viele Leute auch beeinflusst und dann voll viele Stereotypen auch verankert, die vielleicht auch bis heute noch weitergegeben wurden oder auch noch existieren. Und ich denke schon, dass damals auch die Völker schon den heutigen Rassismus noch beeinflusst haben.
Anna Schenn-Hengsbach.
Und ich glaube auch in dem Bezug darauf, Völkerschauen und sowas, man muss sich da extra nochmal mit fassen. Und ich glaube, dass das schon schnell vergessen wird und dass es halt wichtig ist, sich an sowas zu erinnern, damit man halt das noch im Kopf behält, während man Sachen über die AfD hört.
Das Fazit der Geschichtslehrerin Judith Schöne.
Ihr habt es schade gefunden, dass man im Kölner Zoo nichts über die Geschichte dieser Zeit erfährt, über diese Menschenzoos in Anführungsstrichen. Und jetzt wäre quasi ein Folgeauftrag, der sich entwickeln könnte, den Zoo darauf aufmerksam zu machen und mal nachzufragen, wie ist das denn mit eurer Geschichte? Habt ihr die aufgearbeitet? Wo sieht man die als Besucher?
Erinnerungsarbeit beginnt vor Ort. Denn der so lange eingeübte Verdrängungsmechanismus funktioniert immer noch, so Marianne Bechhaus-Gerst.
In den Köpfen der Menschen war das ja so, Deutschland hat ja 1918 die Kolonien verloren, das ist lange her und diese kurze Kolonialzeit war ein irrelevantes Kapitel in der deutschen Geschichte. Und auch natürlich über die notwendige Aufarbeitung der NS-Zeit ist einfach die koloniale Vergangenheit lange vergessen worden.
Weckrufe gibt es genug.
Gerade auch nach 2020, also der Ermordung von George Floyd und den anschließenden Demonstrationen ja auch hier bei uns, sind die Medien darauf aufmerksam geworden, auf das Thema Kolonialismus, Rassismus und so weiter. Und da ist schon, denke ich mal, ein neues Bewusstsein entstanden.
Auch Nachfahren der Schausteller von 1931 engagieren sich für eine Entschuldigung der Politiker und der Erben der damaligen Veranstalter. Das prominenteste Beispiel, Christian Carambeu, gebürtiger Kanak und Fußballweltmeister. Da Neukaledonien aller Unabhängigkeitsbestrebungen zum Trotz immer noch ein französisches Überseeterritorium ist, spielt er 1998 für Frankreich. Die französische Nationalhymne aber singt Christian Carambeu auch im legendären Finale nicht mit, beim 3:0-Sieg über Brasilien. Im NDR-Fernsehen sagt er später,
ich konnte nicht anders. Für mich war es wichtig, wegen dieser vergessenen Geschichte, dass mein Urgroßvater ausgestellt worden war.
1931 als angeblicher Menschenfresser auf der Kolonialausstellung in Paris und in Hagenbecks Hamburger Tierpark.
Niemand hat damals darüber gesprochen. Ich blieb also stumm, damit man mich fragt, warum?
WDR Zeitzeichen. Jeden Tag ein Stück Geschichte. Autor Christoph Formweg. Redaktion David Rother. Nächste Folge über den Sänger Dean Reed.
Es ist 10 Uhr. WDR aktuell.
Die Nachrichten mit Sebastian Ehl. Guten Tag. In Nordrhein-Westfalen sollen heute 110 Schwarzfahrer aus dem Gefängnis freikommen. Sie werden von einer Initiative freigekauft. Sascha Wandhöfer, WDR aktuell. Warum?
Die Initiative Freiheitsfonds kritisiert, dass Menschen überhaupt fürs Schwarzfahren ins Gefängnis kommen könnten. Sie sagt, dass die Betroffenen überwiegend arbeitslos, obdachlos oder krank sind und deswegen die 60 Euro nicht bezahlen konnten, die fürs Schwarzfahren fällig werden. Denn erst dann kommen sie ja ins Gefängnis, meist erst, wenn sie wiederholt nicht zahlen konnten. Das betrifft pro Jahr etwa 9.000 Menschen. Die Initiative fordert, Schwarzfahren ganz als Straftat abzuschaffen. NRWs Justizminister Limbach sieht das ähnlich. Das würde auch dem Staat viel Geld sparen. Ein Tag Haft kostet dem Land NRW rund 215 Euro pro Person. Insgesamt hat die Initiative seit Ende 2021 nach eigenen Angaben bisher mehr als 1.800 Menschen freigekauft. Und dem Staat spart das 24 Millionen Euro.
Der Bundestag hat zum ersten Mal über einen neuen Gesetzentwurf zu E-Scootern diskutiert. Justizministerin Hubig schlägt darin vor, die Anbieter von Leihrollern stärker in Haftung zu nehmen. Jasper Ruppert, WDR Berlin.
Bisher bleiben Geschädigte oft auf ihrem Schaden sitzen, wenn sie beispielsweise über einen E-Scooter gestolpert sind und sich verletzt haben oder ein geparkter Roller gegen ihr Auto geknallt ist. Fast 12.000 Unfälle gab es mit den E-Scootern im Jahr 2024. Das Problem? In der Theorie haftet der jeweilige Fahrer, aber der ist oft nicht ausfindig zu machen. Deswegen sollen künftig die Anbieter haften. Sie müssten demnach herausfinden, wer verantwortlich für Schäden ist und das Geld eintreiben. Der Dachverband der E-Scooter-Anbieter kritisiert das. Er argumentiert, dass das oft nicht möglich sei und viele Fälle auf Kosten der Verbraucher vor Gericht landen könnten.
Weitere Meldungen im Überblick. In der Europäischen Union gelten ab heute neue Regeln im Umgang mit Asylbewerbern. Wenn möglich, sollen sie bereits vor der Einreise in die EU kontrolliert werden, in geschlossenen Einrichtungen an den Außengrenzen. Ziel ist, dass es weniger unregulierte Zuwanderung gibt, auch nach Deutschland. In Großbritannien steht fest, wer neuer Verteidigungsminister wird. Premierminister Starmer hat angekündigt, dass Dan Jarvis das Amt übernimmt. Er war vorher im Innenministerium. Gestern war der bisherige Verteidigungsminister Healey zurückgetreten. Er wollte mehr Geld fürs Militär. Es war der dritte Ministerrücktritt aus der Starmer-Regierung in einem Monat. Taylor Swift ist für ihr Lebenswerk geehrt worden und in die Hall of Fame der Songwriterinnen und Songwriter aufgenommen worden. Mit 36 Jahren ist sie die jüngste Frau, die das jemals geschafft hat. Für die Hall of Fame muss die erste Single 20 Jahre zurückliegen. Bei Taylor Swift ist das jetzt im Juni der Fall.
WDR aktuell aus der Region.
Für den Niederrhein entscheidet sich heute, wie es dort mit dem Kiesabbau weitergeht. Der Kreis Wesel, Kommunen und Anwohner haben geklagt. Sie wollen, dass es weniger Abbauflächen gibt, anders als im Regionalplan Ruhr vorgesehen. Entscheiden wird das Oberverwaltungsgericht Münster. Ralf Brix für WDR aktuell.
Der Regionalplan von 2022 sieht vor, dass künftig mehr Kies am Niederrhein gewonnen werden soll. Das sei wirtschaftlich nötig und sinnvoll. Die Gegner sehen das anders. Das Ruhrparlament hätte bei seiner Entscheidung ökologische und landschaftliche Gefahren nicht ausreichend berücksichtigt. Ungewöhnlich, ein weiterer Kläger sieht das genau anders. Das Kiesunternehmen aus Rees fordert nämlich mehr Abbauflächen, als bisher im Regionalplan vorgesehen sind.
Das war WDR aktuell. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Ab dem Mittag lassen die Schauer nach. Ab und zu lässt sich auch die Sonne mal blicken. Die Höchstwerte erreichen heute 18 Grad in Gummersbach, 19 in Paderborn und bis 20 Grad in Oberhausen. Morgen gibt's bei 14 bis 21 Grad eine Mischung aus Sonnenschein und Wolken. Vor allem nördlich der Ruhr sind wieder einzelne Schauer unterwegs. Und im Bergland gibt es stürmische Böen. Die Zeit, es ist 10.04 Uhr. WDR 5, die Verkehrslage, Autobahn 4 Aachen Richtung Köln, zwischen Eschweiler Ost und Düren, 4 Kilometer Stau wegen Bergungsarbeiten. Es dauert hier deswegen eine Viertelstunde länger als sonst üblich. A4 Olpe Richtung Aachen, zwischen Kreuz Köln Ost und Kreuz Köln Gremberg, 2 Kilometer Stau, Dreiviertelstunde plus rechnen. Die A44 Essen Richtung Düsseldorf ist zwischen Kreuz Düsseldorf Nord und Düsseldorf Flughafen wegen Bauarbeiten noch bis Montag früh gesperrt und der Flughafen ist ab dem Kreuz Meerbusch in Richtung Essen erreichbar. Autobahn Autobahn 52 jetzt Essen Richtung Düsseldorf zwischen Kreuz Düsseldorf Nord und dem Mörsenbrocher Ei. 2 Kilometer Stau. 10 Minuten dauert es deswegen hier länger. Und zum Schluss A57 Köln Richtung Krefeld zwischen Dormagen und dem Dreieck Neuss Süd. 5 Kilometer stockender Verkehr. 10 Minuten zusätzlich.
Danke und gute Fahrt.
WDR 5. Neugier genügt.
Mit Ralf Erdenberger einen schönen guten Morgen am Ende einer Woche, in der Jochen Ott, der SPD-Spitzenkandidat für die NRW-Landtagswahlen, sein Thema gefunden haben könnte. Zumindest um Stimmen junger Leute zu kriegen. Stichwort Hausaufgaben abschaffen. Zumindest in ihrer bisherigen Form. Warum, Herr Ott?
Wenn der Lateinlehrer früher gesagt hat, übersetz mal, dann hast du das selber gemacht. Heute weiß jeder 12-Jährige, ich gebe das bei KI ein und hat die Antwort in 30 Sekunden. Dann macht Hausaufgabe im klassischen Sinn keinen Sinn mehr, sondern da muss man sich neue Formate überlegen. Und das gilt übrigens auch für Prüfungen.
Ja, dass Schülerinnen und Schüler ihm zustimmen, ist klar. Aber was sagen die Lehrkräfte? Wir reden gleich über die Rolle der Hausaufgaben in den modernen Zeiten. Manche machen ja ihre Hausaufgaben in der ja, innerhalb einer Musik, würde ich sagen.
Man hat ja die 5-Minuten-Pause vor der Stunde.
Genau, und hier ist eine. Eine Musik von Muroki. Alien. It is what it is, gotta keep on breathing till my mind's made up. Like a UFO, I can see it, but for everyone else, it's too hard to believe. When everybody's running as I watch the air go beneath my feet. Let all my feelings go, give them no place to hide. Watch how the good things grow deep in behind my eyes. I've been wasting all my days like an alien out in space, sailing out beyond the gray clouds that chasing me far away. Sailing, sailing in the wilderness on my way. I've been wasting all my days like an alien. For me, searching to find it where my heart could be. Like a UFO, you can see it. There's a light coming at me, it's all going green. Flying out of space, I'm gonna meet the stars to live out my dreams. I've been wasting all my days like an alien out in space, sailing out beyond the gray clouds are chasing me far away. Place to hide. Watch how the good things grow deep in behind my eyes. I've been wasting all my days like an alien out in space, sailing out beyond the gray clouds are chasing me far away. Muroki hat sein Debütalbum Amber Skies, vor dem dieser Titel war, gar nicht zu Hause aufgenommen. Das war keine Hausaufgabe, sondern er war auf Reisen und hat diese Platte, wenn man so sagen kann, zwischen Berlin, Portugal, Kenia und Neuseeland aufgenommen. Hier ist WDR 5. Neugier genügt. Meine Tochter hat mich vorgestern gefragt, ob ich ein Tool kenne, das einen Text vorlesen kann. Habe ich irritiert gesagt, also die Texte lese ich ja im Radio immer noch selbst, wofür sie denn so ein Tool brauche? Ja, sie würde also eine Hausaufgabe machen müssen, ein kleines Hörspiel sollte das werden und da wolle sie eben einen Text vertonen mit KI. Und da brauche sie eben so eine Erzählerstimme. Da habe ich gesagt, ja, KI-Erzähler, das kann ich ja lesen. Und da hat sie empört geguckt und gesagt, auf keinen Fall, Eltern machen das bei uns nie. Finde ich lobenswert. Okay, habe ich dann gesagt und später dann gefragt, wie sie es gelöst hat. Und sie hat es dann zum Glück noch selbst gesprochen. Aber die Möglichkeiten von KI sind groß, gerade in der Unterstützung einer selbstständig gemeinten Hausaufgabe. Und die Versuchung, das zeigt die Geschichte auch, mit KI alles zu lösen, ist groß. Darauf ist nun Jochen Ott eingegangen, der SPD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Und er hat gesagt, angesichts von KI wären Hausaufgaben in ihrer jetzigen Form überflüssig. Und damit hat er für ein Aufmerken gesorgt und für Diskussionen. Es gibt Schülerinnen und Schüler, die ihm da sofort zustimmen.
Also ich mache Hausaufgaben hauptsächlich meistens mit ChatGPT und wenn dann auch immer erst abends, also schiebt die immer auf und ich finde Hausaufgaben ein bisschen unnötig auch. Vor allem, wenn man den Stoff im Unterricht nicht versteht und dann das zu Hause machen muss, dann sitzt man da alleine. Also ich wäre für Hausaufgaben abschaffen.
So, das sagt eine Schülerin. Was sagt der Pädagoge, den wir eingeladen haben? Es ist Philipp Büttner. Er ist Schulleiter an der Wilhelmine Fliedner Gesamtschule in Hilden und ehrenamtlich engagiert bei der Gewerkschaft GEW. Einen schönen guten Morgen, Herr Büttner.
Guten Morgen.
Bei Ihnen heute am Freitag, wird es Hausaufgaben übers Wochenende geben oder nicht?
Nein. Wie immer wird es bei uns keine Hausaufgaben übers Wochenende geben. Bei uns gibt es in der Sekundarstufe 1 in der Regel auch gar keine Hausaufgaben. Wir haben über den Tag verteilt, als Ganztagsschule, als Gesamtschule, sogenannte Arbeitsstunden, Lernzeiten, wo Schülerinnen und Schüler in der Regel auch betreut durch eine Klassenlehrkraft dann Aufgaben aus dem Unterricht nacharbeiten können, die fertigstellen können, üben, wiederholen oder auch weiterführendes bearbeiten. Dadurch, dass die Schüler bei uns in der Regel bis 15.35 Uhr vor Ort sind, halten wir das auch für sehr sinnvoll.
Aha. Warum haben Sie sich so entschieden, dass das Nacharbeiten, ein pädagogischer und didaktischer Sinn von Hausaufgaben, nicht zu Hause stattfindet, sondern eben in der Schule?
Ja, klassische Hausaufgaben hängen ja durchaus auch vom Elternhaus ab, von der Unterstützung zu Hause, von der technischen Ausstattung. Und eine Gesamtschule ist sehr, sehr heterogen. Und wenn wir die Möglichkeit haben, das vor Ort zu machen, gerade in so einem langen Tag für die Schülerinnen und Schüler und eine Lehrkraft da ist, die dann auch Rückmeldungen geben kann, Feedback mit den Schülerinnen und Schülern die Sachen bearbeiten kann, dann halten wir das für sinnvoller als eine klassische Hausaufgabe.
Dass die Schüler sich darüber freuen, kann ich mir vorstellen. Oder wie ist so die Stimmung, dass Sie das in Nordrhein-Westfalen so machen und sich auch unterscheiden von anderen Schulen?
Ja, ich glaube auch, dass Schülerinnen und Schüler auch schon den Sinn darin sehen, eine Unterstützung vor Ort in den Stunden zu haben und natürlich auch froh sind. Das finde ich auch sinnvoll, wenn sie auch mal Feierabend haben, wenn sie zu Hause sind und dann auch Freizeit genießen können. Und gleichzeitig ist es ein langer Tag. Wir sind um 7.55 Uhr bei uns anwesend und dann, wie gesagt, bis 3:30 und da sollten die Sachen auch gemacht werden.
Der Kern der Diskussion, losgetreten von Jochen Ott, dreht sich ja auch um technologische Möglichkeiten. Normalerweise möchte man ja als Lehrer die Schüler zu einer Selbstständigkeit erziehen, dass also diese Aufgaben dann selbstständig gelöst werden. In Zeiten von KI kann man sich, glaube ich, nicht mehr sicher sein. Hat er da einen Punkt?
Hat er. Also unabhängig von KI, habe ich ja gerade schon erklärt, sehe ich die Hausaufgaben generell kritisch, aber in Zeiten von KI wird das sicherlich unterstützt. Auch für Lehrkräfte ist es schwierig, wenn dann Texte als Hausaufgabe möglicherweise präsentiert werden, die dann eben mit KI erstellt werden. Gleichzeitig möchte ich KI aber auch nicht verteufeln. Wenn das gut genutzt ist, wenn das mit Lehrkräften auch erklärt wird oder von Lehrkräften erklärt wird, im Unterricht auch mal eingesetzt wird, dann kann man das schon sehr gut nutzen, wenn man es kritisch sieht, auch in Sachen kritisches Denken, Urteilsfähigkeit stärken, da kann KI schon was bringen.
Jetzt sind wir schon wieder im Unterricht und muss in der Vorbereitung auch sagen, auch Lehrerinnen und Lehrer werden ja KI nutzen bei der Vorbereitung von Unterrichtsinhalten. Gucken wir nochmal auf die Hausaufgabe, so wie sie vielleicht an anderen Schulen auch noch stattfindet. Hat sie ihren Sinn verloren, dadurch, dass diese Form von, naja, ich sag nicht nur Unterstützung, sondern auch ja völlige Erledigung dieser Hausaufgabe durch die KI stattfindet?
Ja, das glaube ich schon. Also es ist, also sagen wir mal, der klassische Sinn von einer Hausaufgabe ist ja dann auch Rückmeldung zu dem Produkt zu bekommen, was ich als Schülerin oder Schüler erstellt habe. Und wenn das dann ausschließlich mit KI gefertigt worden ist, dann fällt auch so eine Rückmeldung zu dem eigenen Produkt ja schwieriger. Von daher halte ich es wirklich für sinnvoll, das im Unterricht oder in Lernzeiten, im eigenverantwortlichen Lernen in der Schule dann eben auch mit der Lehrkraft direkt zu besprechen.
Im Prinzip aber, und Sie waren schon darüber hinaus, geht diese Debatte ja tiefer. Es geht nicht nur um die Frage, wie das mit den Hausaufgaben zu lösen ist, sondern Jochen Ort hat es auch angesprochen, es betrifft auch in Zukunft Prüfungen und sowieso den Umgang, welche Rolle wir dieser Technologie in der Bildung unserer Kinder zuweisen wollen.
Ja, ich glaube auch, dass das Potenzial da groß ist und gleichzeitig, das möchte ich auch betonen, wird das eine Lehrkraft nicht ersetzen. Beziehungsarbeit, also der Kern eigentlich auch, wenn wir so einen Tag in der Schule zusammen verbringen, wird auch sicherlich weiterhin das Wichtigste sein. Aber gleichzeitig, wenn man individuell fördern will, wenn man Programme nutzen möchte, auch im Unterricht, die vielleicht zugeschnittener sind, ein KI-Tutor in bestimmten Fächern, glaube ich schon, dass das ein Potenzial hat, ja.
Lassen Sie uns das mal sortieren, vielleicht auch am Beispiel Ihres Fachs. Was unterrichten Sie am Gymnasium?
Sozialwissenschaften und Deutsch.
Mhm. Und da muss man dann ja bei Deutsch sagen, wie ist das mit Texten, die dann verfasst werden von der KI? Ist das für Sie akzeptabel?
Ja, ich sage ja, es kommt drauf an. Also wenn es einfach nur, um einen Text zu verfassen, eingegeben worden ist und der Sinn des Textes nicht selber durchdrungen und verstanden worden ist, dann ist es natürlich schwierig. Dann sagte ich ja, dann kann man auch schwierig mit dem Text weiterarbeiten. Wenn er aber sinnvoll genutzt wird und KI wie so ein Sparringspartner genutzt wird, dann glaube ich, kann man da gut mit arbeiten, dann kann man das auch gut hinterfragen. Das finde ich persönlich auch nochmal wichtig zu wissen, die KI hat möglicherweise auch eine ideologische Tendenz, das muss man wirklich kritisch auch reflektieren. Und wenn das alles passiert in Schule und mit Schülerinnen und Schülern bearbeitet wird, dann kann das gut werden, ja.
Aber vielleicht müssen auch bestimmte Lerninhalte nicht mehr vermittelt werden, bestimmte Aufgaben nicht mehr gestellt werden. Jochen Ort hat sich zum Beispiel auf den Lateinlehrer bezogen, der dann die Aufgabe gestellt hat, übersetze. Und das machen ja Programme schon seit einiger Zeit ziemlich gut.
Ja, das stimmt. Wobei ich Sprachenlernen auch als Vokabellernen oder Übersetzen hinaus als eine Kompetenz erachte, auch eine Erweiterung, ich sag mal, des eigenen Bildungsverständnisses. Ich glaube, das ist auch weiterhin wichtig, Sprachen zu verinnerlichen und einfach nicht nur zu übersetzen. Gleichzeitig kann man es sicherlich auch nutzen im Alltag, im Urlaub oder in anderen Bereichen. Warum nicht?
Nun ist der pädagogische Ansatz Nürnberger Trichter, also so viel Wissen einzutrichtern wie möglich, schon längst überholt. Jetzt aber kann ich mir vorstellen, dass nochmal die Rolle auch von Schule und die Aufgabe von Schule überdacht werden muss. Wo geht denn aus Ihrer Sicht die Reise hin?
Ja, wenn wir die Möglichkeit haben, durch KI, ich sag mal, die knappen Ressourcen im Schulsystem vielleicht nochmal sinnvoll einzunutzen, damit eine Lehrkraft, eher Lerncoach, Begleiter, die Beziehungsarbeit gestärkt werden kann. Wenn es in die Richtung gehen könnte und bestimmte Aufgaben sozusagen an ein KI-Programm vielleicht delegiert werden können, dann glaube ich schon, dass die Schule sich da weiterentwickeln wird. Und dann ist es dann mehr auf individuelle Förderung zum einen und zum anderen auch wirklich Ausarbeiten, Ausprägung vom kritischen Denken. Mhm. Wenn man da die Zeit hat, weniger klassische Wissensvermittlung, sondern wirklich zu schauen, was bringt uns das, wie können wir das anwenden, wie können wir das kritisch hinterfragen, gerade in Zeiten, wo Demokratie momentan auch gefährdet ist, ist es, glaube ich, sinnvoll, mit Schülern wirklich kritisches Denken zu erarbeiten.
Und vielleicht müssen wir durch diese Phase jetzt einfach durch, wo der Lehrer mit KI den Lückentext erstellt hat und der Schüler mit KI den Lückentext gelöst hat. Das ist vielleicht gerade Status quo. Philipp Bündner, ich gucke auf die Uhr. Ich glaube, Sie müssen wieder in den Unterricht. Nicht, dass es am Schluss heißt, wir müssen was nacharbeiten, was wir im Radio verloren haben.
Genau, in 7 Minuten ist unsere große Pause zu Ende.
Ja, dann viel Erfolg. Schöne Grüße an die Schüler. Der Schulleiter der Wilhelmine Fliedner Gesamtschule in Hilden, Philipp Bündner. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Vielen Dank.
Musik von Mika Miller. See you on the other side.
It's gonna take my best, and I can't fight it. Only time will heal. Need a little bit of patience for the way I feel. Tell me time what I need to hear. Don't let me face my fear. I'm uneasy, my heart starts to race. This state of mind ain't gonna seal my fate. I'm gonna see you on the other side. Somebody.
WDR 5 Neugier genügt. Deutschland muss seine politischen Hausaufgaben machen. Da scheint einiges schon länger liegen geblieben zu sein, zum Beispiel in Sachen Pflege. Und man muss nicht gut in Erdkunde sein oder gut aufgepasst haben in Sozialwissenschaft, um vorauszusehen, dass ja unsere Gesellschaft immer älter wird und dieser demografische Wandel tatsächlich Probleme mit sich bringt, auch jetzt schon. Der sogenannte Fachkräftemangel. Und dieser Effekt schlägt in der Pflege dann gleich doppelt zu. Immer mehr Menschen werden im Alter pflegebedürftig. Und die Frage ist, wo kommen all die jungen Kräfte her, die das dann leisten können? Die Antwort der Fachleute ist aus dem Ausland. Aber hierzulande sind die Hürden für Pflegerinnen und Pfleger, die aus dem Ausland kommen, hoch. Und das machen wir jetzt mal ganz anschaulich im Alltag. Janina Werner hat drei von ihnen begleitet.
Das ist jetzt nicht so, dass man das einfach nur hört, sondern du musst ja die ganze Zeit reagieren können.
Da muss man ganz schön für robust sein, ne?
Ja.
Gentiane Tico schaut auf das Telemetriegerät. Damit werden Herzrhythmusstörungen überwacht. Auf der Station 7a der Kardiologie in Köln-Kalk. Manchmal bimmeln die 8 Geräte gleichzeitig. Währenddessen klingelt noch das Telefon. Gentiane Tico hat alles im Griff. Sie ist seit 5 Jahren in Deutschland und hat auch hier erst die Sprache gelernt.
Erstmal die Sprache ist eine sehr große Herausforderung, weil Pflege ist Kommunikation. Hier muss man schnell arbeiten. Man muss ja auch klar sprechen können. Und ja, wenn es auch viel zu tun ist, ist das ein bisschen schwierig. Man hat ja auch ein bisschen Angst, ob das nicht gut rüberkommt oder ob es Missverständnisse gibt.
In der 701A am Fenster.
Es ist kurz vor 1 Uhr mittags, das heißt Übergabe. Der Frühdienst übergibt an den Spätdienst. Alle Infos über die Patienten müssen weitergegeben werden. Gentiane Tico ist seit 2 Jahren die stellvertretende Stationsleitung.
Der kriegt Echokurs, haben die gesagt.
Sie hat braune Haare und wache blaue Augen. Sie kommt aus dem Kosovo, hat dort ihre Ausbildung zur Pflegefachkraft gemacht und danach noch Physiotherapie und Sportmedizin studiert. Anschließend ist sie direkt nach Deutschland gekommen, um hier zu arbeiten.
Ist schon abgesprochen worden, wann er verlegt wird?
Gerade im Gesundheitssystem gibt es große Unterschiede zu ihrem Heimatland.
Man beschwert sich hier sehr oft über das Gesundheitssystem, aber im Vergleich in meinem Land ist das hier ein großer Luxus, krank zu sein. Hier kriegt man ja alles, ist ja alles bezahlt. Wenn man krank ist, braucht man sich ja keine Gedanken machen, wie soll ich das finanzieren, wer bezahlt was, kriege ich Unterstützung.
Das einzige Sorge, die du hast, ist, ich bin krank. Mehr nicht.
Anderthalb Jahre hat es gedauert, bis ihre Ausbildung hier anerkannt wurde. Dafür sind meistens die Bezirksregierung Münster und die Bundesagentur für Arbeit zuständig. Aber je nach Fall auch noch mehr Behörden. Die 32-Jährige findet das Anerkennungsverfahren gut, weil Pflege in ihrem Heimatland anders ist.
Weil bei uns zum Beispiel ist viel mehr Theorie, wir haben weniger praktische Stunden. Und ich finde es sehr gut, dass man das ja hier macht. Das hilft ja schon sehr viel, auch was Sprache angeht. Lernst du viel und so fachliche Begriffe. Und auch, wie gesagt, praktisch, wie es hier läuft, weil bei uns zum Beispiel gibt es keine Pflege, also es wird nicht gepflegt. Ich war hier geschockt, als ich hier kam, dachte ich, das ist ein Sprachfehler, ich habe es nicht verstanden. Wie soll ich jemanden waschen? Also es kann ja nicht sein. Und da war ich im Schock. Ja. Und allein das ist ja auch für viele so, weil ich glaube, in vielen Ländern ist das ja so, dass da keine Pflege, sondern viel mehr medizinische Sachen gemacht werden.
Ein paar Stockwerke weiter oben sitzt Nora Holstein an ihrem Schreibtisch. Viele Zettel und Akten liegen um sie herum. Sie ist die Pflegedirektorin im evangelischen Krankenhaus in Köln-Kalk. Auch bei ihr klingelt oft das Telefon.
Nora Holstein.
Die 40-Jährige hat viel mit den Anerkennungsverfahren von Pflegefachkräften zu tun.
Anerkennungsverfahren heißt, dass wir hier den Berufsabschluss dieser Personen anerkennen. Über natürlich auch die Behörden in Deutschland, völlig klar. Aber so, dass sie den Beruf, den sie in ihrer Heimat gelernt haben, unter bestimmten Voraussetzungen auch in Deutschland ausüben können. Dazu gehört durchaus auch theoretische Inhalte nachzuholen oder praktische Inhalte nachzuholen und dann nochmal Abschlussprüfungen zu machen.
Das Krankenhaus arbeitet mit internationalen Personalvermittlungsfirmen zusammen, die gezielt geeignete Personen im Ausland suchen oder Pflegefachkräfte rekrutieren. Aber auch mit der Bundesagentur für Arbeit kooperiert das Krankenhaus zusammen, die ein Programm haben, um ausländische Pflegefachkräfte zu gewinnen. 15 bis 20 Personen hat Nora Holstein gleichzeitig allein im Krankenhaus in Kalk, die sich im Anerkennungsverfahren befinden. Und das bedeutet viel Bürokratie.
Der Aufwand ist groß, weil wir Weiterbildungspläne schreiben müssen. Wir müssen gewisse Personalien oder gewisse Voraussetzungen, Urkunden, Pässe, Visa, Botschaftstermine. Das lagert sich auch durchaus unterschiedlich. Ja, wir haben auch einen Fall, wo die Botschaft nicht zustimmt, ja, wo wir praktisch jetzt warten, ob da noch was nach vorne geht. Ne? Dann gab es ein Regressverfahren, aber das geht nicht weiter. Das stockt jetzt einfach. Die Person sitzt in ihrem Herkunftsland, wartet drauf, ob sie hierher kommen kann oder nicht. Aber die Botschaft in dem Land selber gibt keine Auskunft.
In dem Fall geht es um die Botschaft in Mexiko, die bis jetzt nicht zugestimmt hat. Das Krankenhaus wartet dringend auf die Pflegefachkraft. In vielen Fällen geht es aber auch schneller.
Also der größte Unterschied liegt darin, ob Sie aus der EU kommen oder nicht. Es gibt sowas wie eine Direktanerkennung, da brauchen Sie einen Sprachniveau-Nachweis und dann ist es sozusagen schon geschehen. Wenn Sie jetzt aus Nicht-EU-Ländern kommen, dann ist es deutlich schwieriger, weil Sie viel mehr Unterlagen einreichen müssen, viel mehr Nachweise, weil wir auf die Behörden angewiesen sind, dass diejenigen ein Visum bekommen, dass die eine Zulassung bekommen zu diesem Verfahren und das durchaus viel Zeit in Anspruch nimmt.
Inzwischen kommt jede fünfte Pflegekraft aus dem Ausland. Lisa Peppler hat lange an der Charité in Berlin gearbeitet. Sie ist Kulturwissenschaftlerin mit Spezialgebiet internationale Pflegefachkräfte. Sie berät Einrichtungen und Träger und sagt, Deutschland ist angewiesen auf Migration und Zuwanderung von Pflegefachkräften aus dem Ausland.
Was die Statistiken sehr eindrucksvoll zeigen, ist tatsächlich, dass das Beschäftigungswachstum in der Pflege seit 2022 ausschließlich von ausländischen Pflegefachkräften getragen wird. Also insofern sind die internationalen Pflegefachkräfte natürlich zentral für unsere pflegerische Versorgung hier in Deutschland. Also weitere Zahlen, die wir haben, sind, dass das Wachstum ausländischer Beschäftigter seit 2013 in der Altenpflege um 273% angestiegen ist und in der Krankenpflege um 256%.
Und auch für die Pflegedirektorin Nora Holstein ist die Situation ganz klar.
Für dieses Krankenhaus sind Mitarbeiter mit Migrationshintergrund auf jeden Fall eine Säule, eine Stütze. Also ohne die kämen wir hier gar nicht zurecht. Das sind ganz wichtige, wertvolle Personen, ohne die das System auch gar nicht funktionieren würde.
Das Krankenhaus hat in der eigenen Cafeteria ein Treffen für Anerkennungskandidaten ins Leben gerufen, damit sie sich untereinander kennenlernen können.
sich fachlich und kulturell austauschen und ihre Sprachkenntnisse im Alltag verbessern, auch abseits medizinischer Fachbegriffe. Gentiane Tiku hält es für wichtig, dass neue Mitarbeitende in den Teams nicht nur fachlich, sondern auch kulturell gut integriert werden und sich ebenso von den Patienten angenommen fühlen.
Was für mich ein bisschen schwierig war vielleicht am Anfang, dass man denkt, die können ja nichts, nur weil man nicht redet oder nur weil man ein bisschen zurückhaltend ist. Und das macht viel mit einem. Klar, jetzt nach 5 Jahren ist für mich nicht so schlimm. Ich kann damit umgehen. Ich weiß, wie ich bin. Ich weiß, was ich kann. Aber vor allem für Anfang ist das schon schwierig, wenn du dieses Gefühl bekommst, du bist hier als Last. Es ist ja nicht so, die kommen jetzt hier aus dem Nix, haben nichts gemacht und wollen jetzt hier einfach Pflege. Die sind ja auch Menschen, die studiert haben, die Pflegeausbildung gemacht haben.
Herzlich willkommen, Kaffee.
Danke.
Das darf man nur einen kleinen Schluck nehmen, weil das ist so stark.
Rund 100 Kilometer weiter sitzt Omar Al-Habi an seinem Wohnzimmertisch. Ein großes Aquarium steht im Zimmer mit vielen Fischen. Er stellt eine Kanne mit arabischem Kaffee, eine große Schale mit Datteln und Kekse mit Pistazien auf den Tisch. Syrische Gastfreundschaft mitten in Recklinghausen. Viele Bücher liegen auf dem Tisch. Gerade macht er eine Fachweiterbildung im Bereich Anästhesie und Intensivpflege. Im Juni schreibt er einige Prüfungen. Heute hat der Syrer frei und kann dafür lernen.
In Syrien habe ich meine Ausbildung als Pflegekraft auch absolviert. Am 2012 habe ich mal danach einen Masterabschluss gemacht in der Uni. Und hier in Deutschland am Anfang habe ich die Anerkennung nicht gekriegt. Ich war im Sachsen-Anhalt, war so ein bisschen schwierig. Dann bin ich umgezogen nach Nordrhein-Westfalen, hat das geklappt am 2019. Und seit 2021 bin ich beschäftigt hier in Nordrhein-Westfalen.
Jetzt arbeitet er als Pflegefachmann in einem Krankenhaus in Herne. Seine Frau arbeitet auch dort. 2015 flüchteten die beiden aus der Stadt Al-Hasaka im Nordosten Syriens nach Deutschland. In Syrien hat er auch schon in seinem Beruf gearbeitet. Dort war es einfacher, sagt er, weil...
Man hat weniger Verantwortung. Wir hatten zum Beispiel in Syrien einen Tag Dienst pro Woche hier in Deutschland. Am Anfang war für mich schwierig, den ganzen Ablauf zu lernen. Manche Sachen in Syrien dürfen wir machen als Pflegekräfte. Hier in Deutschland darf man nicht machen. Das hat von mir zu viel Zeit übernommen, so knapp 1,5 Jahre, bis ich mal alles gelernt habe. Und Gott sei Dank, die Kollegen auf der Station, die haben mich gut aufgenommen, die haben mir alles beigebracht.
Omar Al-Habi ist Muslim und musste sich in seinem Berufsalltag in Deutschland zunächst an einige Dinge gewöhnen. Zum Beispiel Frauen zu behandeln, obwohl er das in Syrien auch gemacht hat.
In Syrien war Krieg 2013, 14. Ich habe damals auch immer meinen Kollegen auf dem Notfallambulanz geholfen. Da kommt es immer verletzte Leute mit Brandfall oder einfach bombardierte Leute oder sowas. Und wir haben die Leute einfach behandelt, weil wir gucken nicht, ob das ist männlich, weiblich. Muss man einfach machen.
Einfach machen, das ist sein Motto. Wenn der 37-Jährige über seine Arbeit spricht, dann strahlen seine braunen Augen und das ganze Gesicht. Jeden Tag geht er gerne hin.
Bis jetzt habe ich keine Blutersprüche gehört. Die Patienten sind einfach zufrieden. Genau gestern hatte ich einen Patienten, der war sehr stolz auf mich. Der hat mich gefragt, aus welchem Land kommst du? Ich habe gesagt, aus Syrien. Ach ja, das ist gut, dass du auch hier als Pflegekraft zu arbeiten. Also das ist für die Patienten speziell, die deutsche Patienten, sage ich mal, das ist ein bisschen Neues. Also ausländische Fachkräfte zu sehen, nicht nur Ärzte, sondern auch in andere Bereiche zu arbeiten.
Seine Kollegen sowie die Ärzte sind für ihn wie eine Familie geworden. Sie haben viel Spaß miteinander, auch im Umgang mit den Patienten. Gerade dieser Zusammenhalt in den Teams und die gegenseitige Unterstützung sind laut der Kulturwissenschaftlerin Lisa Peppler besonders wichtig. Denn insgesamt arbeiten rund 350.000 ausländische Pflegekräfte in Deutschland. Jetzt müssen nur noch die Anerkennungsprozesse einfacher werden. Dann wäre Deutschland attraktiver für Pflegekräfte-Nachwuchs.
Aber hier auch mehr Kompetenz vermitteln an diejenigen, die schon hier arbeiten. Mehr Wissen auch vermitteln, mehr Transparenz an die, die nach Deutschland kommen, um hier in der Pflege zu arbeiten. Also insgesamt geht es darum, die Prozesse sehr viel transparenter zu gestalten. Wichtig ist, dass man alle Beteiligten mitnimmt und sehr eng zusammenarbeitet. Also die Politik hat ja mit einigen Gesetzen das Fachkräfteeinwanderungsgesetz auch schon gut vorgelegt.
2023 wurde das Fachkräfteeinwanderungsgesetz beschlossen, mit dem Ziel, qualifizierten Fachkräften aus Nicht-EU-Staaten den Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt zu erleichtern. Damit sollen bürokratische Hürden abgebaut werden und man soll schneller arbeiten dürfen. Es richtet sich an Hochschulabsolventen sowie Menschen mit einer anerkannten Berufsausbildung. Für Omar Al-Habi galt damals das Gesetz noch nicht. Er freut sich, dass es jetzt anderen leichter gemacht wird. Auch wenn ihm seine Arbeit Spaß macht, würde er sich mehr Wertschätzung und auch mehr Gehalt wünschen. Pro Jahr verdient er ca. 60.000 Euro brutto.
Wir machen viel zu viel Arbeit, aber trotzdem, was man bekommt als Pflegekraft, ist wirklich nicht genug. Also ein 8-Stunden-Dienst, ich begleite den Patienten von morgen bis Nachmittag die ganze Zeit. Das ist stressig, man hat zu viel Patienten. Im Nachtdienst bin ich alleine mit 30 Patienten zum Beispiel. Ich finde mal das so wenig wirklich von Gehalt her als Pflegekraft.
An den Wochenenden hat er oft frei und macht dann mit seinen zwei Kindern viele Ausflüge und holt Familienzeit nach. Er engagiert sich nebenbei auch noch für Syrien und hat eine medizinische Gesellschaft gegründet. Das Ziel? Syrische Ärzte aus Deutschland unterstützen Ärzte und Pfleger in Syrien mit ihrem Wissen, aber auch beim Wiederaufbau und bei der Entwicklung des Gesundheitssystems. Vor 5 Jahren wurde Omar Al-Habi in Deutschland eingebürgert, hat sich hier ein neues Leben aufgebaut, bezahlt Steuern. Sätze wie dieser von Bundeskanzler Friedrich Merz Ende März verletzen ihn.
In der längeren Perspektive der nächsten 3 Jahre, das ist der Wunsch von Präsident Scharrar gewesen, sollen rund 80% der in Deutschland jetzt sich aufhaltenden Syrerinnen und Syrer zurück in ihr Heimatland kehren.
Sowas tut mein Herz weh, wirklich. Weil ich weiß, wie alles Sura haben wir mal alles Mögliche gemacht, um ein neues Leben hier zu machen. Und alleine nur, dass die Deutschland uns damals aufgenommen und geholfen, da muss man irgendwie Dankeschön zurückgeben. Also zum Beispiel bei mir selber, ich habe damals bei Assad-Sturz überlegt, ob ich mal zurückgehen. Aber das für mich ist jetzt schwierig, weil ich habe wirklich hier mein Leben versucht zu bauen und jetzt Kinder in die Schule, meine Frau arbeitet.
So. Ich muss erstmal den Puls messen. Ich muss erstmal pumpen, bis ich keinen Puls mehr spüre. Und dann,
bleibt aber dran, ne?
Ja, die bleibt dran.
Ja, gut.
St. Vinzenz Krankenhaus Köln-Nippes. Esther Adijome legt die Manschette an den Arm des Patienten an, um den Blutdruck zu messen. Danach muss sie die Ergebnisse in den Computer eintragen. Heute ist ihr erster Tag auf der Gefäßchirurgie, ein sogenannter Orientierungseinsatz in ihrer Ausbildung. Esther Adijome hat bereits eine einjährige Ausbildung zur Pflegeassistentin abgeschlossen und kennt daher das St. Vinzenz Krankenhaus. Die 3-jährige Ausbildung zur Pflegefachfrau hat sie schon mal begonnen, aber das hat nicht funktioniert. Jetzt startet sie noch mal neu.
Was mir an dieser Arbeit Spaß macht, ist einfach mit den Patienten zu kommunizieren, mit denen was zu machen, die zu helfen. Also ich bin so ein Mensch, ich mag Stress. Das gibt mir so einen Kick. Ich weiß auch nicht warum, aber das macht mir Spaß. Manchmal, wenn ich Stress habe. Ich weiß, das ist ein bisschen komisch, weird, aber ich mag das irgendwie. Deswegen bin ich auch hier.
Die 20-Jährige hat die Haare zusammengebunden und lacht viel. Manchmal wirkt sie noch etwas unsicher. Deshalb ist ja auch Stationsleiterin Aida Shogurovic da und nimmt sie heute an die Hand und zeigt ihr alles, wo was ist, worauf sie achten muss.
Hier drüben in diesem Schrank findest du Inkontinenzmaterial. Da sind alle unsere Schutzhosen in verschiedenen Größen. Einmal Waschlappen und...
Die Schülerin hört aufmerksam zu. Aida Shogurovic findet es wichtig, alles genau zu erklären.
Es ist wichtig, dass wir als Praxisanleitende wirklich den Schülern auch vertrauen und auch den Schülern zu verstärken, einfach, damit die den Weg folgen, der manchmal nicht sehr einfach ist, dass man den auch richtig beibringt, wie man in der Pflege arbeitet, weil das bleibt dann. Und wir profitieren am Ende auch davon. Wenn die sich gut fühlen auf einer Station, wohlfühlen, dann kommen die auch gerne wieder zurück.
Esther Adjidome wird direkt eingebunden und muss Aufgaben übernehmen. Das ist genau richtig und hilft allen im Team, sagt auch Kulturwissenschaftlerin Lisa Peppler.
jede neue Kollegin und jeder neue Kollege braucht Einarbeitung. Das ist aber bei internationalen Pflegefachkräften natürlich noch mal etwas aufwendiger, weil wir hier auch sprachliche Aspekte haben und diese spezifische Funktionsweise des deutschen Pflege- und Gesundheitssystems. Wichtig ist es an der Stelle, dass die Pflegeteams die Integration von internationalen KollegInnen nicht als Mehraufwand verstehen, der kaum zu schaffen ist. Dass sozusagen diese Integration, diese Einarbeitung, das Onboarding, dass das noch on top immer geleistet werden muss. Und das führt nämlich dann dazu, dass es unglaublich viel Frust im Team gibt. Die Pflege ist sowieso schon überarbeitet. Es führt auch dazu, dass die neuen KollegInnen immer nur noch mitlaufen.
Das Krankenhaus St. Vinzenz bietet während der Ausbildung unterrichtsbegleitende Deutschkurse an. Außerdem stehen allen auszubildenden Lerncoaches zur Verfügung, die sie unterstützen und gemeinsam mit ihnen den Lernprozess erarbeiten.
Genau, Esther, ich zeige dir einmal unsere Lagerräume. Mhm. Auf der Chirurgie, das meiste ist ja halt Verbandsmaterial.
Ja. Esther Agidome versucht, sich die Räume zu merken. Am ersten Tag ist alles noch aufregend und es sind viele Informationen, die sie sich merken muss. Besonders wichtig ist ihr, mit Vorurteilen über Pflegeberufe aufzuräumen.
Die Pflege ist halt nicht nur Ausscheidungen wegzuwischen, sondern es ist auch, wie man Patienten richtig pflegt, weil nicht jeder kann professionell jemanden pflegen.
Die 20-Jährige mag den Kontakt mit den Patienten, mag es, mit ihnen zu quatschen.
Also ein paar Patienten sind schon nett, süß und es gibt auch schon ein paar Patienten, die unangenehme Fragen auch schon stellen.
Zum Beispiel?
Wie lange sind Sie schon in Deutschland? Verstehen Sie mich? Ja, ist schon unangenehm, aber ich meine, das ist halt die alte Generation.
Esther Agidome ist seit 11 Jahren in Deutschland, hat noch 10 weitere Geschwister. Geboren ist sie in Benin in Westafrika. Ihre Eltern sind froh über ihre Ausbildungswahl, sagt sie.
Die sind tatsächlich stolz auf mich, dass ich den Arbeit mache, weil die wissen, dass es schon ein sehr anstrengender Beruf ist, aber auch spaßig. Achtung!
Es ist kurz vor 12 Uhr und damit Mittagszeit. Die 20-Jährige muss den Patienten das Essen bringen.
Hallo Herr Häusler, haben Sie Hunger? Möchten Sie vielleicht Mittagessen schon haben?
Ja, das ist einfach so, wie immer.
Bis zum Feierabend muss Esther Agidome die Daten der Patienten in den Computer eintragen. Und dann hat sie ihren ersten Tag geschafft.
Ja, ich war schon aufgeregt, neue Leute kennenzulernen. Ich wusste nicht, wie die Kollegen sein werden. Aber mein erster Eindruck, die sind alle nett. Also bis jetzt. Ich hoffe, das bleibt auch so.
Morgen sind Esther Agidome, Gentiane Tiko, Omar Alhabi und viele andere mit Einwanderungs- oder Fluchtgeschichte wieder für die Patienten da. Ohne sie funktioniert das System nicht.
Klare Aussage, untermauert von beruflichen Erfahrungen dreier Pflegekräfte, die trotz aller Hürden mit Herzblut arbeiten für die Menschen. Janina Werner hat sie begleitet für WDR 5. Dieser Titel hier von Flavia Coelho heißt »Von dir zu mir«. De vous à moi.
Comme une fleur sous le soleil du printemps, vous êtes l'étoile, mon ciel brillant. La fin du monde avance à grands pas. J'ai pas peur de la mort, mais je meurs d'envie de vous voir. De vous sentir tout près de moi, par-ci, par-là. Rayon de lumière déclenchant des flammes. Je suis revenu sous mes pas. La solitude a effacé la joie de mon célibat. J'aimerais vous inviter à une vie dans ma coccinelle à Cola Mirabelle.
karatê, não quero amizade. Só namorar você de segunda a sexta, antes do mundo acabar e a nossa hora chegar. Allez, je vous emmène dans les champs de lavande. Manda la main des amoureux qui n'ont rien à craindre. C'est l'heure d'été enfin, il y aura plein de gamins. Cascade d'émotions qui m'entraînent vers l'océan. J'ai plongé la tête en premier sans savoir nager, só por beijo.
Und was Sie gar nicht sehen können, wir diskutieren gerade im Hintergrund mit der KI über die richtige Übersetzung. Heißt das jetzt von dir zu mir oder von euch zu mir? Die KI behauptet, also ChatGPT, dass das eher heißt unter uns. Das ist ja interessant. Unter uns gefragt, haben Sie gestern Abend das Eröffnungsspiel der Fußball-Weltmeisterschaft gesehen? Mexiko gegen Südafrika. Das Spiel war keine 8 Minuten alt und die ganze WM war keine 8 Minuten alt. Da hat der Kommentator tief Luft geholt, sich sehr gefreut und dann lange ausgeatmet. Bitteschön. Ja. 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 Bitte Luft holen. Oh. Ich kürze es ab. 1-0 für Mexiko. Am Ende ist es 2-0 gegen Südafrika ausgegangen im legendären Aztekenstadion, das ja 80.000 Menschen fasst, von denen, wie ich gestern gelernt habe, nicht alle Eintritt zahlen mussten. Es gab ja eine große Debatte um die Eintrittsgelder und die FIFA. Da war es offenbar für manchen kostenlos, weil einige Menschen eine Loge besitzen. Und das kam so. Beim Bau des ehemaligen Olympiastadions Ende der 60er Jahre ist das Geld ausgegangen und dann musste eine Finanzierung gefunden worden werden und da konnte man sich dann einkaufen. Auf 99 Jahre. Das ist sehr praktisch, denn dieses Stadion war ja inzwischen Schauplatz von einmal Olympia und jetzt 3 Weltmeisterschaften. War 1970, glaube ich, 86 und 2026. Heute Abend steigt Kanada ein ins Turnier und zwar gegen Bosnien-Herzegowina. Und wir wollen wissen, wie ist eigentlich die Stimmung in Vancouver, zum Beispiel beim Nachwuchs. Marion Schmickler, unsere Korrespondentin, hat das Spiel einer Mädchenmannschaft besucht.
Die Nachwuchsspielerinnen der Vancouver Whitecaps geben alles in ihrem Samstagspiel und müssen sich doch mit 0-2 geschlagen geben. Die jungen Frauen aus dem Verein des ehemaligen deutschen Nationalspielers Thomas Müller hoffen, dass Team Kanada besser abschneidet. Es ist die erste WM der Männer auf kanadischem Boden. Raquel Patovi kann es kaum abwarten, bis es endlich losgeht. Ich bin damit aufgewachsen, die WM im Fernsehen zu gucken. Dass wir jetzt die Chance haben, die Spiele live zu erleben, ist Wahnsinn. Hast du denn Tickets? Nein, ich habe leider keine Tickets. Setz aber alles daran, welche zu bekommen. 13 Spiele finden in Kanada statt, 6 in Toronto, 7 in Vancouver. Noch gibt's viele Tickets, was wohl auch an den saftigen Preisen liegt. Mindestens 350 Euro, das können sich viele im ohnehin teuren Vancouver nicht leisten, sagt Stadionsprecher Wayne Zient. Ich war begeistert, dass die Spiele hier stattfinden, aber etwas enttäuscht, dass die Tickets so teuer sind und damit so viele Leute ausgeschlossen werden. Es ist doch verrückt. Es kommt einem fast so vor, als wollte die FIFA die Leute ärgern. Sie hatten die große Chance, Fußball zu einem Freudenfest zu machen und nutzen jede Gelegenheit, sich zum Feind zu machen. Im FIFA-Stadion laufen die letzten Vorbereitungen fürs erste Spiel am Samstag. Australien gegen die Türkei. Der Rasen wird akkurat gemäht. Sanitäter spielen einen Einsatz durch. 54.000 Fans können von den roten und grauen Sitzen das Match verfolgen. Das Stadion liegt mitten in der Stadt. Mit großen Vorteilen für die Zuschauenden, sagt Don Hartman, FIFA-Manager für die kanadischen Stadien. Das Tolle an Vancouver ist, unser Stadion liegt mitten in der Stadt. Die Fans kommen immer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Auch die meisten Hotels sind in der Innenstadt.
Hoch auf den Grouse Mountain glänzt eine riesige Kanada-Flagge mit dem roten Ahornblatt. So groß wie 2 Fußballfelder, sogar von der anderen Seite der Grenze in den USA ist sie zu sehen. Nationalstolz und Provokation. Fußball vereint die Welt. Dieser Werbespruch der FIFA gilt für viele nicht mehr, seitdem US-Präsident Trump gedroht hat, Kanada zum 51. Bundesstaat zu machen. Mexico, Mexico. Eine Gruppe von mexikanischen Kanadiern hat sich am Strand getroffen. In ihren grünen und weißen Mexiko-Trikots posieren sie vor den riesigen, herzhaft lachenden Bronzefiguren einer Attraktion in Vancouver. Sie haben Tickets für Kanada gegen die Schweiz. Zu einem Match ins nahegelegene Seattle in den USA zu fahren, kommt für sie aber nicht in Frage.
No.
Auf gar keinen Fall, lacht Aranza Lopez. Ich bin lieber da, wo ich mich willkommen fühle. Hier fühle ich mich willkommen. Und in Mexiko. All die Sachen, die Trump sagt, ganz ehrlich, da ist es besser, hier zu bleiben, meint auch Sophia Devora. Auch bei den Vancouver Whitecaps drückt die politisch angespannte Lage auf die Stimmung. Bob Lenarduzzi, ehemaliger Nationalspieler und Trainer, träumt von einer sportlichen Revanche. Ideal wäre, wenn wir gegen die USA in der K.O.-Phase spielen könnten und sie rauswerfen. Da habt ihr es, könnten wir dann sagen. Und vielleicht, so hofft Lenarduzzi, spornen Trumps Angriffe ja sogar die Nachwuchsspieler an, irgendwann einmal selbst bei einer WM gegen die USA antreten zu können. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to. When I'm alone with you, I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. 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 Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins, and you can sharpen your knife.
So, jetzt waren wir in der Kirche und jetzt geht es raus in die Natur und es wird wild.
Ich traue mich gar nicht, das zu sagen. Schulz macht Überschwemmung.
Schweinerei, Entschuldigung.
Die WDR5 Geschmacksexperten werden diese Woche ganz wild. Denn es geht um Wildkräuter.
Waldmeister.
Sauerampfer. Gundermann.
Brunnenkresse und Pimpinelle.
Der Gast kennt sich aus mit der Würze aus dem Wald.
Das ist Myrtenkerbel. Niemals gehört zuvor.
Och, wie
oder auch
hart.
Süßdolde genannt.
Alles in Butter, das Genussmagazin. Diesmal über Wildkräuter. Im Radio am Samstag ab 14 Uhr. Natürlich auch auf wdr5.de und in ARD Sounds.
Gefällt mir gut. Ist so eine schöne, leichte Konsistenz.
Mit Reden, mit Fühlen, mit Erleben. WDR5.
Das wird wild kulinarisch und jetzt wird es erstmal poetisch.
WDR5. Ein Gedicht.
Ich sag mal, auch für Machtsysteme gilt, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Manchmal sind Monarchien auch aus Pappmaché. Timothy Donnelly mit der Papiermaché-Monarchie.
Das Hoheitsgebiet des Fußbodens, die Kette aus Rauten, zu Spindeln geformt und aufgezogen, auf hellen Draht, das fertige Szepter. Keine Grenzen, alles war machbar. Sein Imperium, die Hülle eines geplatzten Ballons. 1,5 Tage für die Krone, das Trocknen, das Auftragen von Glitzerkram, das zeremonielle Anpassen an den Umfang des Kopfes, wo die Trompeten blühten, wo alles begonnen hatte und noch immer begann. Was ein Königreich betrifft, es gab keine höhere Stelle als die, an der er saß. Was den Palast betrifft, es gab keinen Eingang, bis jener berühmte Lockvogel einen herausriss.
Eine Stunde Neugier liegt hinter uns, eine Stunde Neugier liegt noch vor uns und dann noch das Tagesgespräch. Und ich sag mal so, das gehört irgendwie zusammen. Wir werden reden über politische Debattenkultur. Zum einen gleich in der Redezeit, wieso manche Debatten eigentlich nicht weiterkommen, praktisch in der Sackgasse stehen, die ewig gleichen Reflexe und Argumente ausgetauscht werden und die Politik einfach nicht ins Handeln kommt. Woran liegt das? Werden wir klären mit David Nelles, der das Buch geschrieben hat, Politik Zirkus. Und dann im Tagesgespräch reden wir über Beleidigungen, denn Politiker, auch gerade die Ehrenamtlichen, stehen immer häufiger im Kreuzfeuer, nicht nur eben der normalen Kritik, das muss sein, sondern auch der Kraftausdrücke, Hetz- und Hasstiraden. Wo liegen da die Ursachen Ihrer Meinung nach und was muss dagegen getan werden? Die Justizminister der Länder sitzen heute zusammen. Das und mehr am restlichen Vormittag. Würde mich freuen, wenn Sie dabei bleiben.
Nachrichten mit Sebastian Ehl. Guten Tag.
Wir müssen in Zukunft wieder Einnahmen und Ausgaben in der gesetzlichen Krankenversicherung ins Gleichgewicht bringen.
Bundesgesundheitsministerin Warken hat im Bundestag ihren Entwurf zu den Sparplänen im Gesundheitssystem verteidigt. Damit sollen die Beiträge für die Krankenkassen stabil bleiben. Die Regierung plant unter anderem Einschnitte in der Krankenhausfinanzierung. Dagegen regt sich unter anderem in NRW Widerstand. Andrea Mioska, WDR-Landespolitik.
Es ist ein symbolischer Protest, der dennoch viel Aufmerksamkeit erlangen soll. Viele Krankenhäuser in NRW wollen ihre Haupteingänge schließen. Gleichzeitig soll der Klinikbetrieb normal weitergehen. Patientinnen und Patienten werden weiterhin aufgenommen und versorgt. Mit der Aktion wollen die Kliniken vor den Sparplänen der Bundesregierung warnen. Laut Krankenhausgesellschaft droht allein in NRW bereits im kommenden Jahr ein Finanzloch von mindestens 1,9 Milliarden Euro. Das Bundesgesundheitsministerium begründet die Sparvorhaben dagegen mit Milliardendefiziten der Krankenkassen.
In der EU gelten ab heute deutlich schärfere Asylregeln. Das Ziel: weniger unkontrollierte Einwanderung. Dazu soll es unter anderem schnellere Asylverfahren und konsequentere Abschiebungen geben. Bundesinnenminister Dobrindt sprach im ARD-Morgenmagazin von einem Meilenstein für Europa. Jasper Ruppert, WDR Berlin.
Doch an der Reform gibt es auch laute Kritik. Der AfD geht sie nicht weit genug. An der unkontrollierten Zuwanderung verändere sich nichts, argumentiert die Partei. Linke und Grüne sehen dagegen die Menschenrechte in Gefahr, unter anderem weil Asylsuchende in den geplanten Zentren an den Außengrenzen festgehalten werden könnten. Es wird vor haftähnlichen Zuständen gewarnt, auch für Familien. Dobrindt sieht das anders. Die Kontrollen an den deutschen Grenzen will Dobrindt weiter durchführen. Zunächst wolle man sehen, ob GEAS wirke. Sollte die Reform den erhofften Effekt bringen und die Asylzahlen weiter sinken, sei man offen dafür, die Kontrollen wieder zu beenden.
Weitere Meldungen im Überblick. Mehr als 100 Schwarzfahrer sollen heute in NRW aus Gefängnissen entlassen werden. Die Initiative Freiheitsfonds hat sie freigekauft. Sie kritisiert, dass Schwarzfahren überhaupt als Straftat gilt und mit Haft bestraft werden kann. Das Argument: die Betroffenen seien überwiegend arbeitslos, obdachlos oder krank und könnten deshalb die 60-Euro Strafe fürs Schwarzfahren oft nicht bezahlen. Ab heute Abend ist die A40 bei Mülheim für 10 Tage voll gesperrt, zwischen Mülheim-Heißen und Winkhausen in beiden Richtungen. Grund für die Sperrung: 2 Brücken werden abgerissen und neu gebaut. Davor suchen Fachleute noch nach Blindgängern. Bis zum 22. Juni sollen die Bauarbeiten an der A40 dauern. In Mecklenburg-Vorpommern sind die Peilsenderdaten des Buckelwals veröffentlicht worden, der dort wochenlang vor der Küste lag. Eine private Initiative hatte das Tier in einer aufwendigen Aktion zurück in die Nordsee geschleppt. Kurz später wurde der Wal dann tot vor der dänischen Küste gefunden. Laut den Peilsenderdaten hat das Tier noch etwa 4 bis 5 Tage in der Nordsee gelebt.
WDR aktuell aus der Region.
In der Kölner Flora öffnet heute das neue Schaugewächshaus. Nach 10 Jahren Bauzeit und 3 Jahre später als ursprünglich geplant. Ab heute Mittag können Besucher in dem Botanischen Garten dann wieder kostenlos exotische Pflanzen anschauen. Andreas Palik, WDR Köln.
Der neu angelegte Tropenwald liegt unter einer 18 Meter hohen Glaskuppel. Durch die hochgewachsenen Bäume und Pflanzen führt ein Rundweg. Der liegt zum Teil 5 Meter über dem Boden und schlängelt sich durch die Baumkronen. Mehr als 6000 unterschiedliche Pflanzenarten erwarten die Besucher. Zum Beispiel Mangroven, Kakao oder Papaya. Im neuen Wüstenhaus steht außerdem ein 300 bis 400 Jahre alter Brotpalmfarn. Das ist die älteste Pflanze in dem Schaugewächshaus. Die Flora rechnet jetzt zur Eröffnung mit längeren Wartezeiten.
Das war WDR aktuell. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen: ab dem Mittag lassen die Schauer nach. Ab und zu lässt sich auch die Sonne mal blicken, bei Höchstwerten von 17 Grad in Meinerzhagen, 10 in Krefeld und bis 21 Grad in Brühl. Morgen gibt's bei 14 bis 21 Grad eine ziemlich bunte Mischung aus Sonne und Wolken. Die Zeit 11.04 Uhr. WDR 5, die Verkehrslage. Autobahn 1, Euskirchen Richtung Köln. Zwischen Euskirchen und Weilerswist West 4 Kilometer stockender Verkehr. Drum dauert's hier 10 Minuten länger als sonst üblich. Autobahn 1 jetzt Köln Richtung Euskirchen zwischen Gleuel und Kreuz Bliesheim 6 Kilometer stockend, 15 Minuten länger. Die A44 Essen Richtung Düsseldorf ist zwischen Kreuz Düsseldorf Nord und dem Düsseldorfer Flughafen wegen Bauarbeiten bis Montag früh gesperrt. Der Flughafen ist ab dem Kreuz Meerbusch in Richtung Essen erreichbar. Jetzt biegen wir ab auf die A52 Düsseldorf auf Richtung Mönchengladbach zwischen Büderich und Schiefbahn. 2 Kilometer Stau, 15 Minuten obendrauf. Und zum Schluss A61 Mönchengladbach Richtung Koblenz zwischen Türnich und dem Dreieck Erftal. 4 Kilometer Stau, Viertelstunde zusätzlich.
WDR 5. Neugier genügt.
Der da war gerade eindeutig zu schnell. Hier ist Ralf Erdenberger. Aber es geht hier gleich wirklich rund.
Ja, hier fahren Autos immer wieder im Kreis, 24 Stunden lang. Und es gibt Menschen, die finden das unglaublich spannend. Zum Beispiel auf der Rennstrecke Le Mans. Dort ist gerade ein neues Museum eröffnet worden. Und unserer Korrespondentin war das einen Bericht wert. Und sie wird am Rad drehen, am Rad der Geschichte und der spannenden Geschichten. So gegen 20 vor 12. Die Musik übrigens im Hintergrund ist der Hummelflug für Mezzo, Sopran und Klarinette, weil es irgendwie passte. Ja, denn wir werden nicht nur über den Motorsportzirkus reden, sondern wir kümmern uns auch um den Politikzirkus, wo es auch rund geht, aber auch immer im Kreis. Und wir kommen leider nicht von der Stelle. Warum so viele Debatten im Moment feststecken, wie die Politik dabei auch bremst und wie wir Bewegung hineinkriegen in die Zukunftsfragen, das klären wir gleich hier. The first time that we've met, you introduced me to your family. I got the blessing and we left to start a brand new life, you and me. And on our honeymoon, we played around and stayed inside. My world and everything was new to you. I felt so guilty when you cried. I wish our love could last forever. You'll never cruel or criticize. You're not particularly clever, but I think I found my heaven in a pair of big brown eyes. You get so many stares, 'cause all the other girls are jealous. But there's no chance of an affair, because you're such a faithful fella. You're real good company, but sometimes you get snappy. Then a kind word and a treat and a little piece of meat is all you need to make you happy. I wish our love could last forever. You never cruel or criticize. Have rolled away. By my side you're walking slower, and your beard has turned to gray, 'cause one of us is getting older. Dulce pero mi amor, I see your pretty eyes are fading. There was no one more adored, I'm sure, and now my lonely heart is breaking. Haben Sie auch das Gefühl, es ist gerade politisch irgendwie verfahren? Wir kommen nicht weiter bei wichtigen Fragen der Gesellschaft, der Zukunft. Wir drehen uns irgendwie im Kreis bei Klima, bei Energie, bei Mobilität, bei Migration und so weiter. Was lese ich hier? 60% der Deutschen haben kein Vertrauen mehr in den Bundestag. 2/3 blicken sorgenvoll in die Zukunft. Und nur die wenigsten trauen der Politik noch zu, die kommenden Herausforderungen zu bewältigen. Das steht gleich am Anfang eines Buches, das mein Gast in dieser Redezeit geschrieben hat. Es heißt Politik Zirkus, wie wir das Debattenchaos durchschauen. Ja, und er hat dieses Buch geschrieben, weil ihm selbst die Hutschnur geplatzt ist, und zwar dem Wirtschaftswissenschaftler David Nelles. Einen schönen guten Tag.
Guten Tag.
Erinnern